Wir lesen weiter in dem Buch Reise in die Unsterblichkeit von Robert James Lees, Folge 26. Was Kushner mir da erzählte, hätte mir noch vor einer halben Stunde ganz und gar unglaublich geklungen. »Du erzählst das alles so«, rief ich schließlich, »als wäre es die natürlichste Sache der Welt.« »Das ist sie auch, wenn auf beiden Seiten reine, selbstlose Nächstenliebe vorherrscht und ein aufnahmebereites Gemüt, das hören kann, wenn wir sprechen. Wer die von Christus vorgelebten Voraussetzungen zu erfüllen sucht, der wird eine Antwort erhalten, wenn er uns ruft. Dies war das Geheimnis des Propheten.« Und in diesem Falle hast du nichts Neues erlebt, sondern nur bestätigt gefunden, dass diese Dinge heute ebenso möglich sind wie in ferner Vergangenheit. Ich weiß, das alles klingt höchst seltsam und überraschend, aber das liegt nicht etwa daran, dass Gott seine Gesetze auch nur im Geringsten geändert hätte. Der Mensch hat sich vielmehr weiter und weiter von der Wahrheit entfernt, indem er sein ihm von Geburt gegebenes Recht der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott gegen das Linsengericht einer selbstsüchtigen, auf materielle Ziele gerichteten Strebungen verkaufte. Diese Tage des Irrtums sind aber glücklicherweise gezählt. Eine solche unmittelbare Verbindung des irdischen Lebens mit unserem Leben, wie du sie eben selbst erlebt hast, ist nur ein Teil dessen, was ständig und tausendfältig möglich sein wird. Dass auf Erden Glaube und Vernunft schlechthin als feindliche Brüder angesehen wurden, was ich unbewusst als widersinnig empfand, war der tiefere Grund dafür, dass ich der Kirche mein Leben lang fernblieb. Kushner fuhr fort, nichts schmerzt uns mehr als die ablehnende Haltung, die die Kirchen fast überall gegen diese Gemeinschaft mit der geistigen Welt einnehmen. Es wird als ein Glaubensartikel gelehrt, dass böse Geister die Möglichkeit der Verbindung mit dem Menschen besitzen und ausüben. Sie können denen, die ihnen gleichen erscheinen, sich mit ihnen verbünden, ja, sogar ihre Körper besetzen. Aber den im Glauben an Christus verklärten Männern und Frauen, die von der Erde geschieden sind, wird dieses Recht nicht zugestanden, weil man meint, dass Gott, nachdem die Mission Christi erfüllt war, die Erlaubnis zum Verkehr zwischen Engeln und Menschen zurückgezogen habe. Es ist nicht einmal nötig, auf Gottes ewig währende, unveränderliche Natur hinzuweisen, um diese Anschauung zu Fall zu bringen. Sie macht ja Gott willkürlich und ungerecht, indem sie seinen Feinden Vorteile einräumt, die sie seinen Freunden versagt. Sie gibt den Kräften der Finsternis alle Macht zur Versuchung, leugnet aber die gleiche Handlungsfreiheit für die helfenden Geister des Lichtes. Sie lässt uns breite Straßen in den Abgrund schauen und verschließt zu gleicher Zeit die hellsten Pfade zum wahren Leben. Man lehrt, dass Gott alle erlösen wird, die zu ihm kommen, versperrt aber gleichzeitig nahezu völlig den Weg, der am einfachsten und sichersten zu ihm führt. Ah, aber haben denn, so fragte ich, böse Geister die gleichen Möglichkeiten einer Verbindung zur Erde wie gute? Präge dir zwei sehr einfache Wahrheiten ein. Sie werden dir viele Probleme lösen helfen, die sonst unerklärlich erscheinen mögen. Die eine ist, dass in keinem Stadium des Lebens ein Zwang ausgeübt wird. Du hast bereits Beispiele hierfür gesehen. Jede Seele ist frei, ihre eigene Wahl zu treffen. Und naturgemäß wird sie das wählen, was ihr am meisten entspricht. Auf Erden sind die Weiden der natürliche Aufenthaltsort für das Vieh, das Wasser für die Fische, die Luft für die Vögel. Es besteht kein Anlass, die Gattungen durch Zwang von einem Übertritt in andere Elemente fernzuhalten. Ebenso ist es bei uns. Ein Sünder kann ebenso wenig in der Region der Heiligen zu Hause sein, wie ein Schaf sich etwa gleich dem Adler in die Lüfte erheben könnte. Das Zweite, das du dir einprägen musst, ist die Macht der Zuneigung. Sie ist fast allmächtig. Die ganze Schöpfung wird regiert von dem Prinzip, das du bei Lissy und ihrer Schwester am Werk gesehen hast. Gleiches zieht Gleiches an. Wenn diese Anziehungskraft nicht durch Gegenkräfte unterbrochen wird, fühlen sich die Seelen auf natürliche Weise voneinander angezogen. Ob sie die beseelende Kraft gut ist oder böse. Keine Seele auf unserer Seite aber ist sich im Unklaren darüber, dass sie selber indirekt für die Ergebnisse verantwortlich ist, die daraus entstehen mögen. Solange die Menschen auf der Erde falsche Vorstellungen von diesen Dingen haben, ist es nicht überraschend, dass die niederen und unwissenden Geister die größere Anziehung zur Erde finden. Ich fragte, dann betrachtest du den gegenwärtigen Zustand der Verbindung mit der Erde also mehr oder weniger destruktiv? Absolut nicht. In unserem jetzigen Zeitalter herrscht auf der Erde ein großer Wissensdurst. Ein Geist ernsthafter Wahrheitssuche. Im Menschen wohnt seit je ein natürliches Sehnen, den Schleier zu heben, der die ewige, unsterbliche Welt vor seinen Blicken verbirgt. Tief in seinem Innern fühlt er, auch wenn er es nie zugeben würde, dass es einen Weg zu diesem Ziel geben muss. Unerschrockene Männer und Frauen waren allen Widrigkeiten zum Trotz unermüdlich auf der Suche, bis der Schleier vor ihnen nachgab. Aber während sie sich von Irrtümern auf einem Gebiet freimachten, hielten sie nur allzu oft an anderen fest, sodass sie nicht die Geister anzogen, die von der Wahrheit restlos erfüllt waren, sondern solche, die ihnen selber verwandt sind. Ich möchte dich mit allem Nachdruck darauf hinweisen, stets zwischen denen, die ich die niedrigeren Freunde nannte, und den niedrigeren Seelen sorgfältig zu unterscheiden. Wenn wir auch nicht in die zwei Klassen Gut und Böse eingeteilt sind, so bestehen naturgemäß zahllose Stufen der Entwicklung, sodass es unmöglich ist, irgendwo eine klare Trennungslinie zu ziehen. Die Geister in dieser Welt aber, die von den auf Erden unermüdlich Suchenden angezogen werden, sind ihnen auch im Hinblick auf ihren Entwicklungsgrad verwandt. Da sie aber unter uns leben, so können sie bereits viele Wahrheiten vermitteln und so den Weg für höhere und machtvollere Verkünder der Wahrheit bereiten. So sind die gegenwärtigen Aussichten durchaus nicht entmutigend. Sie sind im Gegenteil hoffnungsvoll und vielversprechend. Das nächste Kapitel trägt die Überschrift »Der Schlaf und das Jenseits«. Auf unserem Wege zurück hatten wir wieder die Nebelbank passiert. Kuschner, der meinen Wunsch nach einem Blick auf den Grenzbereich zwischen Himmel und Erde sofort spürte, führte mich zu einem Punkt, der besonders gut zu einer Beobachtung geeignet war. Ich hatte mich inzwischen an das düstere Licht gewöhnt, in dem für uns der irdische Bereich erscheint, und konnte das Zusammentreffen von Licht und Schatten im Grenzbereich gut beobachten. Wiederum kam es mir zu Bewusstsein, wie irrig es ist, von zwei Welten zu sprechen. Es sind vielmehr zwei Zustände einer Welt, durchdrungen, getragen und zum Leben erweckt durch eine Essenz, die sich nur auf verschiedenen Schwingungsebenen offenbart. Es ist kein guter Vergleich, aber ich möchte für den Zweck der Beobachtung in diesem Augenblick die beiden Zustände, dem Meer und dem Lande, gleichsetzen und die Nebelzone der Gischt, die eine hohe Brandung erzeugt. Auf der Seite des Lichtreichs lag dieser Nebelvorhang ruhig da. Zur Erde zu aber rollte und hob er sich wie die Flutwelle im ewigen Spiel der Natur. Manchmal war nur eine sanfte Bewegung spürbar. Aber gleich darauf konnte es geschehen, dass sie Stärke gewann und vorschnellte, als wollte sie in einer der Erde entfliehenden Seele das ihr bestimmte neue Element entgegentragen. In der Sprache dieses Vergleichs sahen wir manche, die gütig und sanft vom Strande aufgehoben und hinausgetragen wurden. Manchen aber auch, über den die Woge mit Gewalt hereinbrach und ihn aus der Verankerung riss. Welch ein Wunder der Verwandlung wurde in dem kurzen Augenblick des Eintauchens in den Nebel vollbracht. In dieser durchgreifenden Taufe, von der keiner ausgenommen wurde, wurde aller Tand irdischer Pose hinweggespült, die Verkapselung der Seele gebrochen und der wahre Mensch kam zum Vorschein. Nur die unsterbliche Substanz verblieb, sei sie gut oder böse, bestimmt zum Himmel des wahren Lebens oder zum Fegefeuer der Sühne. So erkannte ich das vollziehende Gericht. Wir sahen Männer, die Reichtümer gescheffelt und sich eine Stellung von Rang erworben hatten, während sie ihr Gewissen mit der trügerischen Hoffnung erstickten, dass sich ihr Erfolg in der materiellen Welt auch günstig auf ihre Seele auswirken müsse. Diese Hoffnung löste sich jetzt in nichts auf. Und aus dem Nebel trat zitternd das nackte Ich hervor. Nur Taten und Gedanken reiner, selbstloser Liebe haben Bestand vor diesem unbestechlichen Gericht, durch das wir alle hindurch müssen.